Nach dem Sieg von Bronisław Komorowski bei der Präsidentschaftswahl in Polen wächst der Druck auf die politisch konservativ, aber ökonomisch liberale Regierung, umfassende Reformen anzupacken. Experten und Presse betonen, dass es keine Ausrede mehr für stockende Reformen geben kann. Komorowski scheint dazu bereit zu sein, erklärte er doch bereits vor der Wahl, Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben vorzunehmen, das heißt ein Belastungspaket zu schnüren und eine Reform des Sozialsystems, das heißt Sozialabbau, zu praktizieren. Wie in Tschechien und der Slowakei hat sich nun auch in Polen ein eher neoliberaler Kandidat durchgesetzt. Anders als in Tschechien und der Slowakei wurde der katholisch-fundamentalistischen Rechten allerdings die rote Karte gezeigt. Ebenso den Europaskeptikern. Die souveräne Entscheidung des polnischen Volkes für Bronisław Komorowski ist ein starkes pro-europäisches Signal, erklärte so auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle, FDP, in Berlin.
Das französische Parlament berät über den umstrittenen Gesetzentwurf zum Verbot der Vollverschleierung muslimischer Frauen. Mit dem von der konservativen Regierung eingebrachten Gesetzentwurf sollen Burkas, Niqabs und andere Gewänder, die praktisch nur die Augen freilassen, aus der Öffentlichkeit verbannt werden. Anfang Mai hatte das französische Parlament in einer Resolution bereits das Tragen solcher Schleier als Verstoß gegen die Werte der Republik bezeichnet. Nach dem Votum des Parlaments entscheidet der französische Senat im September abschließend über das gesetzliche Verbot. Laut Innenministerium wären davon maximal 2000 Frauen in Frankreich betroffen. Frauen, die gegen das Verbot verstoßen, sollen zur Zahlung von 150 Euro oder zu einem Kurs in Staatsbürgerkunde gezwungen werden. Männer, die ihre Frauen zur Verschleierung zwingen, droht eine Geldstrafe von 30.000 Euro und ein Jahr Gefängnis. Ist das Opfer minderjährig, so können sogar 2 Jahre Haft und 60.000 Euro Geldstrafe verhängt werden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und die französische Bewegung gegen Rassismus und für Völkerfreundschaft MRAP haben das Gesetzesvorhaben wiederholt kritisiert. Überdies warnte der französische Staatsrat, ein Verbot von Ganzkörperschleiern könnte gegen die Verfassung verstoßen.
Israel veröffentlichte am Montag eine Verbotsliste von Gütern, die nicht nach Gaza durchgelassen werden. Verboten bleibt die Einfuhr von Materialien wie Stahl, Asphalt und Zement, die für den Wiederaufbau der vielen Häuser benötigt werden, die bei der israelischen Offensive gegen die Hamas im vergangenen Jahr zerstört wurden. Israel befürchtet, dass die Baustoffe von der Hamas zum Bau von Schmugglertunneln oder Befestigungen benutzt werden können. Die Reaktionen auf die Verbotsliste sind recht unterschiedlich. Gegenüber dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera sagte Hamas-Sprecher Sami Abu Suri, die israelische Entscheidung sei für das palästinensische Volk wert und nutzlos. Er fordert die vollständige Aufhebung der Blockade durch die Öffnung aller Grenzübergänge nach Gaza. Ob die Hamas tatsächlich ein Interesse an der Aufhebung der Blockade hat, kann in Zweifel gezogen werden. Politisch kann Hamas propagandistisch auf die Blockade verweisen und sie für die Missstände im autoritär verwalteten Gazastreifen verantwortlich machen. Ökonomisch kontrolliert die Hamas die sogenannte Wirtschaft der 1000 Tunnel. Geschmuggeltes Zement und andere Güter bekommt nur, wer die Herrschaft von Hamas unterstützt, die entgegen ihres Saubermann-Images auch auf illegalem Wege Luxusgüter bezieht. Der Großteil der Bevölkerung hat keinen Anteil an dieser Schwarzmarkt- und Krisenwirtschaft. Die Hilfsorganisation Oxfam kritisierte an der Teilaufhebung der Blockade, dass Privathaushalte für die Reparatur ihrer Häuser kein Zement enthalten. Außerdem habe Israel bisher keine Exporte aus dem Gazastreifen gestattet. Oxfam forderte außerdem Regelungen für die Ein- und Ausreise der rund 1,5 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen, die im Gazastreifen leben.
Der umstrittenen Speicherung von Arbeitnehmerdaten durch das elektronische Lohnmeldeverfahren ELENA droht in Deutschland das Aus. Derzeit werden die Kosten des Projekts durch das Bundeswirtschaftsministerium und den Normenkontrollrat überprüft. Danach will man entscheiden, ob das Projekt gekippt wird. Im Rahmen von ELENA, dem sogenannten elektronischen Entgeltnachweis, müssen alle Arbeitgeber in Deutschland seit Januar diesen Jahres allmonatlich Daten zu Entgelten, Arbeitszeiten und Sozialversicherungsabgaben ihrer Beschäftigten an eine zentrale Speicherstelle melden. Im Falle von Kündigungen oder langen Krankheiten werden zudem Daten zu Fehlzeiten gespeichert. Nach einer 2-jährigen Anfangsphase sollten dadurch Behörden in der Lage sein, Anträge von Bürgern und Bürgerinnen auf Wohn-, Eltern- und Arbeitslosengeld zügiger zu bearbeiten. Seit Januar 2010 sammelt ein Zentralrechner der Deutschen Rentenversicherung in Würzburg Daten rund um den Job. Von mehr als 40 Millionen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie Beamten und Beamtinnen. Von Januar bis April wurden 70,9 Millionen Datensätze erfasst. Allein Kostengründe, nicht etwa Datenschutzgründe, führen nun zu dem vorläufigen Stopp von Elena.
Das Forum Umwelt und Entwicklung stellte vor wenigen Tagen anlässlich des Deutschlandbesuches von EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos in Berlin sein Positionspapier vor. Darin wird eine Abkehr von der Agrarpolitik im Dienste der Agrarindustrie gefordert. Als weltweit größter Exporteur und zweitgrößter Importeur von Agrarprodukten trage die EU maßgeblich Verantwortung für die Eindämmung von Landraub in Ländern des Südens, für faire Handelsbedingungen, für den Schutz natürlicher Ressourcen. Die bisherige Agrarpolitik versage hinsichtlich internationaler Verpflichtungen zum Menschenrecht auf Nahrung, ebenso wie beim Klima- und Artenschutz, heißt es weiter in dem Positionspapier. Die EU-Agrarreform für die Zeit nach 2013 müsse daher grundlegend sein und dürfe nicht nur kosmetische Korrekturen anbringen. Unter dem Vorwand der weltweiten Ernährungssicherung setzt die Bundesregierung in ihrem bisherigen Reformvorschlag einseitig auf Produktions- und Exportsteigerung, kritisiert Armin Pasch, Agrarhandelsexperte des Hilfswerk Miserior. Künstlich verbilligte Agrarexporte stillen nicht den Hunger, sondern verschärfen ihn. Sie verbauen Kleinbauern und Bäuerinnen, die ohnehin zu den Ärmsten gehören, den Marktzugang und damit ihre wichtigste Einkommensgrundlage.